Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser neuen Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Wenn du schon ein paar Mal in Schweden warst, dann wirst du immer wieder mal Eigenschaften, Dinge feststellen, die dich vielleicht irritieren, die dich vielleicht auch amüsieren oder die du ganz besonders schön findest. Dinge, die typisch sind für Schweden. Dinge, die es vielleicht nur in Schweden gibt oder zumindest, die es auch in anderen Ländern geben könnte, aber die eben auch sehr, sehr typisch für Schweden sind. Die vielleicht viel aussagen über die Eigenarten von Schweden. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden, ich habe vier Dinge mitgebracht, vier typische schwedische Eigenschaften, was eben meiner Meinung nach sehr typisch schwedisch ist. Und da gleich vorneweg, man kann natürlich nicht davon sprechen, was typisch für alle Schwedinnen und Schweden ist. Das geht nicht. Genauso wenig, wie es irgendeine Eigenschaft gibt, die auf alle Deutschen oder auf alle Österreicher, alle Schweizer, alle Franzosen, wie auch immer, zutreffen. Das funktioniert einfach nicht. Nicht jeder Franzose fährt mit dem Baguette unterm Arm auf einem klapprigen alten Fahrrad durch die Gegend. Auch nicht jeder Schwede ist Köttbullar am laufenden Band. Auf gar keinen Fall. Es mag sogar den einen oder anderen geben, ich kenne sie nicht, aber es mag sie geben, die keinen Kaffee trinken. Oder die vielleicht die Fika meiden, weil das einfach zu sozial ist. Das mag es alles geben, das ist ganz klar. Auch ist Schweden ein riesiges Land, 2000 Kilometer von Süd nach Nord. Und es ist ganz klar, dass die Menschen weit im Norden, die von einem ganz anderen Klima ja auch geprägt sind, von einer anderen Kultur, von einer anderen Geschichte, dass die vielleicht anders ticken als die Menschen im Süden. Oder dass die Gotlandinger, die auf einer Insel leben, und Inselleben ist immer ein bisschen anders als anderswo, dass sie anders ticken als vielleicht die Menschen in Stockholm und die wiederum anders ticken als irgendwo auf dem Land, vielleicht irgendwo in den tiefen Wäldern von Värmland beispielsweise. Das heißt, es gibt große regionale Unterschiede und deswegen kann man nie von typisch Schwedisch sprechen. Das ist mir auch bewusst. Dennoch versuche ich, so ein paar Eigenheiten herauszuarbeiten, die man eben doch in Schweden sehr häufig irgendwie antrifft. Aber wie gesagt, nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Ich will damit nicht sagen, dass alle Schweden so sind. Und ich will auch auf gar keinen Fall irgendwelche Stereotype bedienen oder befördern. Das will ich nicht. Ja, und es gibt so ganz viele unterschiedliche Eigenheiten, die typisch vielleicht für viele Menschen eines Landes sind. Manche amüsieren einen. Da kann man so leicht schmunzeln, aber man findet sie trotzdem nett irgendwie. Andere sind einfach nur durchweg positiv und sympathisch. Andere irritieren dann vielleicht auch. Wir fangen mal mit einer Eigenschaft an, die meiner Meinung nach zumindest einfach wirklich nur sympathisch ist. Es gibt ja diese kleinen, feinen Gesten, die viel über Menschen aussagen. Die Zeichen des Respekts sind und der gegenseitigen Rücksichtsnahme. Und dafür sind ja die Schweden auch grundsätzlich bekannt, dass sie eben sich bemühen, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, den anderen zu respektieren. Auch wenn er vielleicht eine andere Meinung hat, auch wenn er vielleicht irgendwie anders ist, trotzdem respektiert man ihn. Und beim Betreten eines Hauses zeigt sich dies ganz besonders. Denn egal, ob es das eigene Heim oder die Wohnung oder das Haus eines anderen ist, egal, ob es Sommer oder Winter ist, betreten die Schweden ein Zuhause, dann ziehen sie ihre Schuhe aus und stellen sie im Normalfall auch fein säuberlich entweder vor der Haustüre oder direkt danach im Flur hin, vielleicht auch sogar in das kleine Schuhregal, wie auch immer. Es wird fein säuberlich aufgeräumt und die Schuhe werden aber, das ist das Wichtige, sie werden ausgezogen. Und es ist egal, ob es jetzt wirklich völlig verdreckte Gummistiefel sind oder ob es im Sommer irgendwelche leichten Sandälchen sind oder so. Sie werden ausgezogen. Mit den Straßenschuhen in eine fremde Wohnung zu trampeln, das würde den meisten Schweden ziemlich aufstoßen. Und auch wenn sie nichts sagen, weil sie dazu vielleicht zu konfliktscheu sind, auch das wäre wieder etwas, was durchaus recht typisch ist für die Schweden, so stören sie sich dennoch sehr daran. Das war aber nicht immer so. Das ist keine althergebrachte Tradition irgendwie, dass man sagt, die Schweden haben schon immer die Schuhe ausgezogen, wenn sie jemanden anders besucht haben. Das begann erst so vor, ja nicht mal 100 Jahren. Irgendwann in den 1930er Jahren, da begannen die Schweden damit, ihre Schuhe auszuziehen, wenn sie jemanden besuchen. Diese Entwicklung, die wurde begleitet von einer großen Kampagne zu mehr Hygiene und Sauberkeit. Das heißt, man versucht hier tatsächlich so die Gewohnheiten ein bisschen bewusst zu verändern, um mehr Sauberkeit in die Wohnungen zu bekommen. Denn darum geht es auch im Kern beim Schuhe ausziehen, um Sauberkeit. Und das ist auch richtig so. Was klebt denn da nicht alles an unseren Schuhen, an Staub, an Dreck, an Tierkot? Und das hat ebenso wenig wie eben die dazugehörigen Bakterien, die da drin kleben, etwas in einem Haushalt zu tun. Wer also die Schuhe auszieht, wenn er jemanden besucht, der drückt aus, dass er die Wohnung des anderen sauber halten will. Und das ist eben Respekt. Respekt vor dem anderen, vor dem Heim des anderen und damit eine, für mich zumindest eine durch und durch schöne Geste. Neben der Sauberkeit, finde ich zumindest, hat das Ausziehen der Schuhe aber auch noch einen anderen Vorteil. Es sorgt für Gemütlichkeit, vermittelt das Gefühl, dass man nicht gleich wieder weg will, sondern dass man hier ankommt, dass man hier auch vielleicht ein bisschen bleiben will, dass man sich auch wohlfühlt in diesem Heim des anderen. Das gilt übrigens aber auch nicht nur für private Heime. Ich habe auch schon einige Schulen besucht, also ich war viel in schwedischen Schulen im Rahmen meiner Doktorarbeit unterwegs und habe ich einige Schulen besucht, in denen die Kinder ihre Straßenschuhe ausziehen und während der Schulzeit Hausschuhe tragen. So bleibt die Schule sauberer und auch den Reinigungskräften ist ein großer Gefallen getan. Auch denen wird damit Respekt gegenübergebracht oder denen wird ein Gefallen getan. Ja, die Schuhe ausziehen, wirklich eine sehr, sehr schöne Geste und etwas, wo man, wenn man das missachtet, durchaus auch den Schweden so ein bisschen auf den Keks gehen kann. Wie gesagt, sie sagen dann im Normalfall nichts, weil sie das eben nicht tun im Normalfall, aber es stört sie eben schon sehr. Ja, das ist eine durch und durch sympathische, schöne Geste, schöne Eigenart. Eine andere, die ist vielleicht eher zunächst mal zumindest irritierend. Es geht ums Parken. Parken, das klingt so einfach, so unkompliziert. Man stellt sein Auto auf dem Parkplatz ab, löst bei Bedarf einen Parkschein, alles gut. Die Schweden allerdings grundsätzlich ja eigentlich bekannt für einfache, für smarte Lösungen. Die haben in diesem Punkt etwas gegen allzu große Simplizität. Denn die Schweden sind auch bekannt als sehr ordnungsliebende Menschen. Und diese Ordnung, die sollte nicht gestört werden, auch nicht um wenige Millimeter. Und daher wollen die einen Parkplatz umgrenzenden Linien nicht missachtet werden. Ein Rad steht leicht, auch wirklich nur ein paar Millimeter jenseits der Markierung. Tja, falsch geparkt, Bußgeldbescheid. Und da sind die schwedischen Parkplatzwächter wirklich rigoros. Nichts da mit nordischer Gelassenheit. Beim Parken gilt nur nordische Akkuratheit. Also da wirklich aufpassen. Gerade in den Großstädten sind sie da wirklich teilweise super, super streng. Wenn da ein Rad nicht in der Parkfläche, innerhalb der Parkplatzmarkierung steht, dann gilt das eben als falsch geparkt. Ja, aber dass man die vier Räder seines Fahrzeuges vorbildlich innerhalb der Parkplatzmarkierungen abstellt, daran kann man ja immerhin denken. Das sollte möglich sein. Aber dann gibt es da noch bestimmte Schilder, Schilder wie diese. Ich kann sie jetzt im Podcast nicht zeigen, ich kann sie nur beschreiben. Das sind wie eingeschränkte Parkverbotsschilder. Die kennen wir ja aus Deutschland auch. Diese Schilder, wo man eben nur kurz parken kann, wenn man zum Beispiel ein- oder ausladen möchte, so 2 Minuten beispielsweise, und dann muss man aber weiterfahren. In Schweden gibt es diese Schilder so ähnlich auch. Hier aber kann man an dieser Stelle entweder gar nicht parken, zumindest an diesem einen Tag, oder man kann den kompletten Tag parken. Und das kommt darauf an. Denn in diesem eingeschränkten Parkverbot oder Halteverbotsschild ist noch ein weißer Strich, manchmal auch 2 weiße Striche, oder es ist rechts oben, also innerhalb des roten Kreises steht rechts oben sieht aus wie eine römische 1, aber so ein weißer Strich. Und links unten eine römische 2, beziehungsweise eben 2 weiße Striche. Ja, was soll das denn sein? Aber dann geht es manchmal noch weiter. Denn unter dem Schild sind verschiedene Zahlen angebracht. Zum Beispiel so 9 bis 17, nächste Zeile in Klammern 10 bis 14 und dann in der nächsten Zeile in Rot 10 bis 12. Ja, herregüt. Selbst wer die Zahlen als Uhrzeiten erkennt, steht vielleicht noch ratlos vor diesem Schild. Doch das alles kann noch getoppt werden, wenn unter diesen Uhrzeiten auch noch ein Zeitraum steht. Beispielsweise 1. Oktober bis 15. Mai. Die Schnellen unter uns erfassen sofort, dass das darüber hängende Schild nur zwischen 1. Oktober und 15. Mai Gültigkeit hat. Glück also, wer außerhalb dieses Zeitraums hier sein Auto parken will. Denn dann gilt das Schild nicht. Aber was ist, wenn man innerhalb des Zeitraums hier parken möchte? Oder wenn gar kein Zeitraum angegeben ist, das Schild also immer gültig ist? Was zum Teufel bedeutet das dann da oben drüber? Ja, dann gilt es das Kapitel 1 des magischen Buches des Datumparkens, im schwedischen Datumparkering, aufzuschlagen. Hier in diesem ersten Kapitel erfährst du, dass die Striche, die aussehen wie römische Zahlen, für gerade bzw. für ungerade Zahlen stehen. Ein Strich heißt ungerade, zwei Striche heißt gerade. Kleine Eselsbrücke, das muss man sich einfach merken. Das sind eben die Tücken bei diesen Schildern. Man muss sich hier ganz viel merken. Das spielt sich irgendwann mal ein, aber am Anfang da ja, kriegt man vielleicht Knoten im Kopf. Aber eine kleine Eselsbrücke, gerade Zahlen sind durch zwei teilbar, also zwei Striche ist eine gerade Zahl. Ja, mit diesen geraden oder ungeraden Zahlen, da können entweder die Kalendertage oder die Hausnummern gemeint sein. Beginnen wir mal ganz einfach. Siehst du einen Parkverbotsschild, also ein eingeschränktes Parkverbotsschild, in dem ein einzelner weißer Strich durchgestrichen ist. Dann bedeutet dies, dass du an ungeraden Tagen, also am 1., am 3., am 5. eines Monats, nicht hier parken darfst. Sind zwei weiße Striche durchgestrichen, gilt das Parkverbot an den geraden Tagen, also am 2., am 4., am 6., am 8. und so weiter. Soweit, so einfach. Schlagen wir aber Kapitel 2 der magischen Datumparkenzeichen auf. Hier wird das Geheimnis des Parkverbotsschildes gelüftet, indem eben rechts oben ein einzelner weißer Strich und links unten ein Doppelstrich zu sehen sind. Das ist schon die hohe Kunst des Datumparkering. Siehst du dieses Schild, dann darfst du an den ungeraden Tagen nicht auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern parken und folgerichtig an den geraden Tagen nicht auf der Seite mit den geraden Hausnummern. Sprich, an den ungeraden Tagen, also zum Beispiel am 13. Mai, da darfst du nicht auf der Seite der ungeraden Hausnummern, sondern nur auf der Seite der geraden Hausnummern parken. Am 12. Mai allerdings, genau auf der anderen Seite, da musst du auf der Seite der ungeraden Hausnummern parken. Ja, Datumparkering, das bedeutet also, dass du a. wissen solltest, welcher Tag heute ist, b. sehen, wo welche Hausnummern sind und c. dir ja keinen Knoten in den Kopf machen lassen darfst. Und wenn du das mal irgendwann verinnerlicht hast, also an ungeraden Tagen nicht auf der Seite der ungeraden Hausnummern parken, an geraden Tagen nicht auf der Seite der geraden Hausnummern, dann ist Kapitel 3 nahezu ein Kinderspiel. Denn stehen darunter noch Uhrzeiten, dann bedeutet dies ganz einfach, dass das Datumparken nur während der angegebenen Zeit gilt. Außerhalb davon gilt das Parkverbot eben nicht. Die obersten Uhrzeiten gelten für die Werktage, die Uhrzeiten in Klammern sind für den Samstag und die rot geschriebenen Uhrzeiten gelten sonntags und feiertags. Ja, das war es dann auch schon. Das Geheimnis des Datumparkering ist gelüftet. Aber noch eine letzte Frage. Wozu eigentlich das Ganze? Ganz einfach. Es soll eben für Müllabfuhr, für Straßenreinigung, für Schneeräumungsdienste und so weiter. Man soll ihnen helfen, die Straße wirklich auch richtig gut sauber zu bekommen. Denn ist eine ganze Seite frei von Autos, dann kann dort eben problemlos der Müll geholt oder die Straße sauber gemacht werden oder eben der Schnee weggeräumt werden. Es macht also schon Sinn, das Datumparken, wenn man halt nur die Schilder mal durchschaut und vor allen Dingen auch verinnerlicht hat. Ja, das war eine an sich positive Sache, denn das Ziel des Datumparkens ist ja durchaus ein sinnvolles, ein gutes, aber eben auch eine sehr verwirrende Eigenheit der Schweden oder in Schweden. Und verwirrend oder irritierend oder widersprüchlich vielleicht eher, ist eine andere Sache. Darüber habe ich schon ein paar Mal gesprochen und das finde ich tatsächlich irgendwie faszinierend, irritierend, alles zusammen. Die Schweden können widersprüchlich sein. Das kann man beim Essen und beim Sport ganz gut feststellen. Sie machen wirklich wahnsinnig viel Sport, sind unglaublich fitnessorientiert. Jeder macht eigentlich irgendwas. Man achtet auf seine Figur, man achtet auf die Gesundheit. Es geht auch ganz viel ums gesunde Ernähren. Da wird wirklich viel Wert drauf gelegt, dass man sich gesund ernährt. Ja, und dann stopfen die Schweden sich mit Wonne süße Kalorienbomben in sich hinein. Und zwar nicht zu knapp, sondern richtig, richtig viele. Die Schweden sind, ich weiß nicht, ob sie Weltmeister sind, aber sind auf jeden Fall in der Top 5 der Länder mit dem höchsten Zuckerverbrauch beispielsweise. Das heißt, die essen richtig viel Süßes. Und dafür ist Schweden ja auch bekannt für all diese tollen Backwaren, die man essen kann. Es gibt eben nicht nur die Kanelbulle oder verschiedene Kuchen oder Pies. Es gibt so viele leckere Backwaren. Bald lässt sich dieses ja süß-fettige Schauspiel wieder besonders schön bestaunen, denn bald ist wieder der Fettisdagen. Am Fettisdagen, da werden die Semlur gegessen. Und zwar immer in der Faschingszeit ist das. Und zwar in rauen Mengen. Also da, das ist wirklich unglaublich, wie viel Semlur die Schweden hier innerhalb von wenigen Tagen verdrücken können. Die Vereinigung der schwedischen Bäcker und Konditoren kommt auf die stolze Zahl von 6 Millionen Semlur. Allein am Fettisdagen. Nur an diesem einen Tag. Bei etwas mehr als 10 Millionen Einwohnern ist das schon sehr, sehr rekordverdächtig. Das heißt, im Schnitt isst jeder, wirklich jeder Schwede, das sind auch die kleinen Babys mit eingerechnet, etwas mehr als eine halbe Semler. Die Berufsvereinigung hat zudem ausgerechnet, wie viele Zutaten in Schweden Jahr für Semlur verbacken werden. Und diese Zahlen haben dann einen Tusch verdient. Also Trommelwirbel, Trommelwirbel, es sind 132 Tonnen Mandelmasse, 211 Tonnen Sahne und 2,6 Tonnen Kardamom. Ja, so viel braucht man, um die Schwedinnen und Schweden an diesem einen Tag glücklich zu machen. Und damit sind wir auch schon bereits bei den wichtigsten Zutaten der Semlur. Sie haben 4 Schichten, diese Backwaren. Die Grundlage bildet ein Weizenbrötchen, dessen Teig gerne mit Kardamom gewürzt werden darf. Und von diesen Brötchen, da haben die Semlur auch ihren Name, kommt vom lateinischen Simila, das bezeichnet eigentlich so ein feines, hochwertiges Mehl. Auch die bayerische Semmel oder die österreichische Semmel, die kommt auch von dem gleichen Wort her, also hat die gleiche Etymologie wie eben auch die Semlur. Dann wird das Brötchen mit Mandelmasse gefüllt und darüber kommt reichlich Sahne, im Schwedisch ist das eben Grädde, und getoppt wird alles mit einem Deckel, der normalerweise, um noch ein bisschen mehr Süßes reinzubekommen, mit Puderzucker bestreut wird. Ja, Kardamom, Mandelmasse, Sahne, das ist natürlich absolut verführerisch. Und sie schmecken auch richtig, richtig, richtig gut. Ich finde aber, man kann sich auch gerne eine Semla teilen, denn mir persönlich ist eine im Normalfall immer schon ein bisschen zu viel. Ja, und das machen sie eben dann. Da stopfen sie sich voll, die Schweden, am Fettisdag, aber nicht nur am Fettisdag. Es gibt ja mehrere solche Tage. Es gibt auch den Kanelbullenstag beispielsweise. Und auch so, abseits dieser Tage, auch da essen sie wirklich, wirklich viel. Ja, aber am Fettisdagen, der Fettisdagen heißt übrigens nicht Fettis, also das gibt es oft diese schwedischen Wörter mit IS, die so eine Art Kurzform für etwas darstellen sollen, wie Dagis beispielsweise für Dagheim, also der Kindergarten. Fettis ist nicht irgendwie der fette Tag, so könnte man das irgendwie übersetzen, aber es kommt eigentlich von dem Tag, an dem der Fettisdagen immer stattfindet. Das ist immer nämlich ein Dienstag und da steckt nämlich auch in Fettisdagen der Tisdagen drin, also der Dienstag, und das ist eben der fette Dienstag, also Fett Tisdag, so setzt sich zusammen und das wird dann eben der Fettisdagen. Der ist immer irgendwann im Februar oder in diesem Jahr Anfang März, immer genau 47 Tage vor Ostern. Und weil in diesem Jahr Ostern eben sehr spät ist, ist auch der Fettisdagen sehr, sehr spät in diesem Jahr am 4. März. Es ist immer der Dienstag vor Aschermittwoch, der im Schwedischen Askonsdagen heißt und damit direkt vor Beginn der Fastenzeit. Das ist so historisch dann auch so ein bisschen sinnvoll. Quasi, man hat sich da noch richtig was angefuttert, nochmal richtig Fett zu sich genommen, bevor dann die Fastenzeit begonnen hat. Heute fasten die meisten wohl nicht mehr. Die treiben dann eben wieder ganz viel Sport, um all die Kalorien wieder runterzubekommen. Ja, aber hier doch ein bisschen widersprüchlich die Schweden. Aber nicht unsympathisch widersprüchlich, sondern irgendwie auch sympathisch. Man guckt auf sich, man guckt auf die Kalorien, man guckt auf das Essen, man guckt auf seinen Körper. Aber ab und zu mal, da kann man eben auch so daneben hauen, da kann man auch mal es richtig krachen lassen. Das ist ja auch irgendwie etwas Schönes. Ja, ich habe ja eingangs gemeint, es geht eigentlich nicht irgendwie zu sagen, etwas sei typisch für ein Land, weil man sofort in diese Stereotypenfalle hineintappt. Das geht eigentlich fast gar nicht anders. Man kann eben nicht sagen, alle Italiener sprechen mit den Händen, alle Franzosen haben eben Baguette unterm Arm, außer wenn sie gerade demonstrieren sind, und eigentlich sind sie immer demonstrieren. Es ist schwierig. ich fühle mich auch nicht angesprochen, wenn irgendjemand sagt, die Deutschen seien alle völlig bürokratieversessen oder verbissen oder so. Dann fühle ich mich persönlich nicht angesprochen. Und genauso ist es eben auch bei den Schweden. Es gibt genügend Schweden, die so gar nicht lagom sind. Manche stehen vielleicht auch sogar ungeduldig in der Schlange. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt vielleicht auch so den einen oder anderen Versprengten, die keinen Kaffee trinken. Also es lassen sich immer irgendwelche Ausnahmen finden. Nun ja, aber auch wenn es den einen oder anderen cholerischen Schweden gibt oder eben ein paar Vereinzelte, die Fika anstrengend finden, auch wenn nicht jeder Schwede vielleicht gern in der Natur ist und vielleicht gibt es auch ein paar, die sich an Midsommar lieber einsam verkriechen, so kann man eben dennoch sagen, dass viele, die Fika genießen, viele sich auf Midsommar freuen oder zumindest äußerlich fast alle entspannt in der Schlange an der Supermarktkasse stehen, selbst wenn nichts vorangeht und die Kassiererin währenddessen ein Pläuschen mit dem Kunden hält. So sind eben dann doch die meisten. Also wenn man stets mitbedenkt, dass nicht alle gleich sind und immer manche auch ganz anders ticken, wenn man sich bewusst ist, dass wir Schubladen aufmachen, um die Welt so ein bisschen besser zu sortieren, aber dass manche eben auch aus der Schublade herausputzeln, dann ist es schon in Ordnung, wenn man eben diese Schubladen auch mal aufmacht. Und dann gibt es aber doch noch eine Sache, die wirklich ganz und gar typisch ist für die Schwedinnen und Schweden, ohne Ausnahme. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne Ausnahme, das ist so. Eine Eigenschaft, die ich wieder und wieder beobachten konnte und die so faszinierend wie manchmal auch irritierend sein kann. Und die offensichtlich jeder Schwedinne, jedem Schweden mit in die Wiege gelegt worden ist. Wenn ein Schwede einen Plan hat, dann zieht er ihn durch. Komme, was da wolle. Hast du dich schon mal gewundert? Hast du dich schon mal über Schweden gewundert oder die beobachtet, die bei Wind und Wetter an einer Grillstelle am See stehen und grillen? Und man sich denkt, was machen die da? Warum grillen die da? Es ist doch wirklich nicht das Wetter dafür. Oder hast du schon Schweden gesehen, die einen Spaziergang über die Schären machen und dann stoisch mit ihrem mitgebrachten Picknick irgendwo auf dem Felsen sitzen, während die Gischt nur so um sie spritzt, weil es einfach stürmt? Ja, diese Schweden, die haben sich etwas vorgenommen. Und wenn dann das Wetter umschlägt, dann ist es eben einfach egal. Vorgenommen ist vorgenommen, Plan ist Plan und der wird durchgezogen. Das gilt vor allem bei Outdoor-Aktivitäten. Dass die mal abgesagt werden, wenn man sich das eben mal vorgenommen hat, da muss schon einiges dazukommen. Oder die Joggingrunde. Wenn man eben um 17 Uhr joggt, dann joggt man um 17 Uhr. Und auch wenn genau da der Regenschauer runterkommt und er 10 Minuten später vielleicht vorbei wäre, um 17 Uhr wird gejoggt. Das ist wirklich etwas vollkommen typisch Schwedisches. Und es hat ja auch etwas Gutes, wenn man da im Nieselregen grillt oder bei Sturm wandert. Da kann man nämlich übers Wetter reden. Und das machen sie bekanntlich besonders gern, die Schweden. Noch so eine Eigenschaft, die vielleicht wirklich auf alle zutrifft. Oder täusche ich mich? Hast du andere Erfahrungen? Ist es nur meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe? Ja, schreib gerne an elchkus@elchkus.de über deine Erfahrungen mit den Schwedinnen und Schweden. Was ist für dich so wirklich richtig, richtig typisch? Was beobachtest du immer wieder gerne mal amüsiert, mal irritiert, mal fasziniert, mal mit einem Lächeln im Gesicht? Schreib gerne. Ich bin da richtig, richtig neugierig. Freue mich über deine Nachricht und wünsche dir nun eine schöne Woche und du kannst dich ja schon mal auf den Fettisdagen freuen. In weniger als einem Monat ist es soweit und dann dürfen Semlor gefuttert werden ohne Ende und man darf auch mal über die Stränge schlagen, wenn man danach eben halt wieder Sport macht. In diesem Sinne, hat es so bra, wie herrscht. Elchkuss, der Podcast für Schweden.